Liebe Kolleginnen und Kollegen, entsprechend dem Deutschen Kinderkrebsregister aus Mainz gibt es jährlich bei Kindern ca. 2000 maligne Neuerkrankungen. Der Hauptanteil dieser malignen Neuerkrankungen sind Leukämien mit ca. 35% der Fälle, gefolgt von den ZNS-Tumoren mit knapp 20%. Und von den anderen möchte ich gerne jetzt sprechen, von dem Rest. Im Thorax gibt es im Kindesalter selten Tumore. Etwa 0,1% aller malignen Neuerkrankungen sind bei Kindern im Thoraxraum, wohingegen im Erwachsenenalter ca. 11% Lungentumore bestehen. Ich möchte Ihnen gerne Bildcharakteristika zeigen, also Bildmuster für die tumoröse Raumforderung im Thoraxraum. Sie sehen hier die Verschattung der linken Thoraxhälfte und die Verlagerung des Mediastinum, des Thorax, also das Bild einer Volumenszunahme. Verursacht wird diese durch ein sogenanntes Pulmoblastom. Das ist ein embryonaler, mesenchymaler Tumor. Sie sehen, der Tumor ist sehr inhomogen. Das Manifestationsalter liegt um circa 3 Jahre, also im Kleinkindesalter. Die Formen können von zystisch bis solide reichen, wobei die soliden Formen im Grunde genommen dem Sarkom gleichkommen. Differentialdiagnostisch kommen konatale Fehlbildungen, Entzündungen und maligne sowie benigne Tumore in Frage. Nochmal Bildcharakteristika, Bildmerkmale. Die sind für die Radiologen natürlich wichtig, weil kennen und wiedererkennen, das ist unser tägliches Brot. Die lobäre Pneumonie, wie in diesem Fall des rechten Oberlappens, zeigt weder einen Volumenszuwachs, also weder eine Volumensvermehrung noch eine Volumensverminderung. Im Gegensatz zur Atelektase, Sie sehen die Fissura horizontalis, die hier nach kranial gerafft ist, bedingt durch die Atelektase, konsekutiv besteht eine Überblähung des rechten Unterlappens. Mediastinale Tumore haben bestimmte Prädiktionsstellen. So ist im vorderen Mediastinum der Thymus und Keimzelltumore, stehen diese im Vordergrund, im mittleren Mediastinum Lymphome und im hinteren Mediastinum neurogene Tumore. Das maligne Lymphom macht ca. 60% der mediastinalen Tumore aus und bis in ca. 10% der Fälle gibt es auch hier eine Lungenbeteiligung. Das charakteristische Bild des mediastinalen Tumors, in dem Fall des Lymphoms, ist die kaminartige Verbreiterung des Mediastinums. Sie sehen die deutlichen Verdickungen im Bereich der Hilusregion, also die hilären Lymphome. In der computertomografischen Untersuchung sehen wir hier die Infiltration in die Lunge. Wir sehen auch gleichfalls die Kompression des Tracheobronchialbaumes sowie der mediastinalen Gefäße. Mit Hilfe von nuklearmedizinischen Verfahren können wir auch den Stoffwechsel, also den vermehrten Stoffwechsel in den entsprechend tumorös veränderten Gewebe darstellen. Im hinteren Mediastinum haben wir im Vordergrund neurogene Tumore. Benigne Tumore wären beispielsweise das Ganglioneurom, maligne das Neuroblastom. Hier sehen Sie ein Bild eines Ganglioneuroms, also eine glatt begrenzte Raumforderung im hinteren Mediastinum. Im Gegensatz dazu das Neuroblastom, was multiple Knoten zeigt, und Ihnen fällt sicherlich auf, dass die Aorta nach ventral luxiert ist und dass tumoröse Ausläufer hier über die Neuroforamina nach intraspinal reichen, das Myelon komprimieren und verlagern. Im Abdomen möchte ich eigentlich auf die zwei wichtigsten Tumore eingehen. Das eine ist das Neuroblastom, das zweite ist das Nephroblastom. Das Neuroblastom ist der häufigste solide abdominelle Tumor, macht ca. 9% aus. Die Lokalisation neben Nieren und abdomineller Grenzstrang. Morphologische Kriterien wären, dass Das Neuroblastom ist ein embryonaler, inhomogener Tumor. Bildcharakteristisch besteht ein Umscheiden der abdominalen Gefäße, ein Überschreiten der Mittellinie. Verkalkungen können vorkommen. Und wichtig zu wissen ist, dass bereits bei Diagnosestellung bei den Neuroblastomen in ca. 50% der Fälle Metastasen bestehen. Sonografisches Bild eines Neuroblastoms der rechten Nebenniere. Sie sehen den Tumor, der ist etwas inhomogen, verdrängt die Leber. Die Neuroblastome können große Ausmaße annehmen. Sie sehen, der Tumor reicht vom Becken bis zum Lungenapex und konzentriert sich entlang den Gefäßstrukturen, hat also eine gewisse Affinität zu den Gefäßen, wie wir es auch hier erkennen können, retroperitoneale Raumforderung mit Luxation der Aorta nach ventral, Umscheiden der Aorta, also Affinität zu den Gefäßstrukturen. Eine weitere Komplikation ist das Einwachsen über die Neuroforamina in den Spinalkanal. Und Sie können hier sehr gut erkennen, dass das Myelon so zangenförmig umfasst wird und auch komprimiert wird. Eine weitere Komplikation ist die ausgedehnte diffuse Lebermetastasierung des Neuroblastoms. Diese Läsionen können auch im Verlauf dann verkalken. Dieses Kind wurde zugewiesen mit der Verdachtsdiagnose einer Stoffwechselerkrankung und im weiteren Verlauf hat sich dann entsprechend haben sich diese Veränderungen als Metastasen eines Neuroblastoms herausgestellt. Sie sehen die Osteolysen insbesondere im Bereich der proximalen wie auch distalen Metaphysenregion der Tibia. Zum zweithäufigsten abdominalen Tumor, das ist der Wilms-Tumor bzw. Nephroblastom. Das Nephroblastom macht ca. 7% aller Tumore im Kindesalter aus. Es ist gekennzeichnet durch ein Einwachsen in die Umgebung, eine Infiltration in die Nierenvene, in die Vena cava inferior, wobei diese Tumortrompen bis in den rechten Vorhof reichen können. Bildcharakteristisch für das Nephroblastom sind sogenannte Nephroblastomatoseherde. Nephroblastomatoseherde, ist ein embryonales Gewebe, Nierengewebe, das jenseits der 36. Schwangerschaftswoche besteht. Und kennzeichnend für diese Nephroblastomatoseherde ist, dass sie im Verlauf entarten können und dann zu einem Wilms-Tumor werden können. Der Wilms-Tumor selbst ist gekennzeichnet durch Zysten, Einblutungen, Nekrosen und eine sogenannte Pseudokapsel. Die Pseudokapsel ist ein Nierengewebe, das im Grunde genommen das Tumorgewebe umgibt. Sonografisch stellt sich das Nephroblastom mit Zysten dar, Nekrosen und Einblutungen. Ein wirres Bild, im Grunde genommen sehr inhomogen. Wir sehen diese Zysten und Nekrosen auch in der kernspintomografischen Untersuchung in den T2-gewichteten Sequenz. Das ist der Wilms-Tumor der linken Niere, wo wir gut sehen können, dass die linke Nierenvene einen Tumorthrombus zeigt, sowie ein Thrombus in der Vena cava inferior. Die Nephroblastomatoseherde, wie Sie hier sehen können, können unterschiedlich ausgedehnt sein. Wichtig bei diesen Nephroblastomatoseherden ist, und das ist ein Merkmal für die Nephroblastomatoseherde, dass sie kein Kontrastmittel aufnehmen, nur in den Septen eventuell Kontrastmittel aufnehmen können. Ich möchte Ihnen gerne nochmal die Bildcharakteristika zeigen, gegenüberstellen das Nephroblastom und das Neuroblastom. Sie sehen das Nephroblastom der linken Niere und das ist diese Pseudokapsel, das komprimierte restliche Nierengewebe, das wie eine Klaue, und das ist auch in der Literatur als Klauenzeichen beschrieben, sich um den Tumor streckt. Und Sie sehen hier in der Leber eine Metastase, bereits zum Diagnosezeitpunkt. Das Neuroblastom ist im Grunde genommen retroperitoneal, orientiert sich an den Gefäßstrukturen, das ist die Aorta und Sie sehen, wie die Aorta nach ventral luxiert ist. Wir können auch hier schon ein Einwachsen in der Neuroforamina erkennen. Die Welt ist nicht nur weiß und schwarz, sondern leider ist es so, wie das von Gary Larson hier gezeichnet wird. Und zwar, was ist denn das? Ist das jetzt ein Wilmstumor, was aus der Niere, das ist die linke Niere, herauswächst, oder ist es ein Neuroblastom, was in die Niere hineinwächst? Weil es hat ja Charakteristika von beiden Tumorarten. Gut, letztendlich in so einem Fall kann uns natürlich nur die Biopsie weiterhelfen bei der Artdiagnose. Das ist radiologisch nicht festzumachen. In diesem Fall war das ein Neuroblastom, das in die Niere einwächst, ein intrarenales Neuroblastom. Kommen wir zu den Knochentumoren. Maligne Knochentumore im Kindesalter, da gibt es die zwei wichtigsten. Das eine ist das Osteosarkom, das andere ist das Ewing-Sarkom. Auf diese zwei möchte ich gerne eingehen. Aber zuvor möchte ich Ihnen Bildcharakteristika zeigen für benigne und maligne Tumore. Sie sehen diese umschriebene geografische Osteolyse mit einer Randsklerose. Das ist ein typisches Bild für eine eher benigne Läsion, wohingegen diese Osteodestruktion mit der peristalen Reaktion mit der osteoidhaltigen Matrix auf einen malignen Tumor hinweist. Die Ludwig-Klassifikation hilft uns bei der Beurteilung der Wachstumsgeschwindigkeit und damit Aggressivität von malignen und benignen Knochenläsionen. Die Ludwig-Klassifikation bezieht sich auf die konventionelle Röntgenaufnahme. Grad 1 sind rein geografische Osteolysen, Grad 2 sind geografische Osteolysen mit mottenfraßartigen Anteilen. Das heißt, wir können gerade noch erkennen, von wo der Tumor ausgeht oder die Osteolyse ausgeht, aber wir können die Gesamtheit der osteären Destruktion nicht überblicken. Und Grad 3 ist eigentlich die ausschließliche mottenfraßartige permeative osäre Destruktion. Nochmal bildschematisch dargestellt, nicht ossifizierendes Fibrom. Sie sehen, das Bild habe ich schon mal gezeigt. Wir sehen die geografische Osteolyse mit der Randsklerose. Ludwig-2-Läsionen, wir sehen die geografische Osteolyse, eine richtige Randsklerose sehen wir nicht. Und wir können auch nicht abschätzen, wie weit der Tumor in den übrigen Knochen hineinreicht. Die Ludwig-Grad-3-Einordnung ist eine ausschließliche mottenfraßartige Osteolyse. Sie sehen, der Knochen ist wie ein Sieb durchsetzt durch den Tumor und wir können keine Region lokalisieren, von wo der Tumor ausgeht. Periostale Reaktionen helfen uns auch bei der Beurteilung, ob es sich um einen benignen oder eher malignen Tumor handelt. Unilamelläre periostale Reaktionen finden wir eher bei benignen Läsionen, wohingegen das Codman-Dreieck, wie Sie es hier sehen können und hier unten, eher für maligne Läsionen steht. Sie sehen, der Knochen ist hier in dem Bereich völlig destruiert und wir sehen auch die osteoidhaltige Matrix. Die spikuläartige periostale Reaktion steht für einen malignen Tumor. Sie sehen, bürstenartige periostale Reaktion. Da ist die osäre Destruktion so schnell, dass sich das Periost gar nicht adäquat mehr formieren kann. Jetzt zum Osteosarkom. Das Osteosarkom macht etwa 56, also knapp 60% der malignen Knochentumore im Kindesalter aus. Es ist ein osteoid-produzierender Tumor und wichtig ist die Lokalisation, nämlich um das Kniegelenk herum, insbesondere in der differentialdiagnostischen Abwägung. Im Röntgenbild sehen wir beim Osteosarkom ein gemischtes Bild, also ein Nebeneinander von Sklerosierungen und Osteolysen. Wir sehen die osteoidhaltige Matrix, wir sehen das Codman-Dreieck und die Lokalisation ist entsprechend im Bereich der Kniegelenksregion. Die kernspintomografische Untersuchung hilft uns insbesondere präoperativ bei der Abgrenzung zu den Gefäßnervenstrukturen, was natürlich für den Operateur von großer Bedeutung ist. Das heißt, das MRT ist gut für die Bestimmung des Tumors, der Tumorgröße, von extraossären Anteilen, also dem Weichteiltumoranteil, in der Abgrenzung zu Gefäßen und Nerven und vor allem auch für die Skip-Läsionen, aber wir können mittels MRT schlecht eine Dignitätsbestimmung machen. Nochmal gegenübergestellt, Osteosarkom, Lokalisation vorwiegend im Kniegelenksbereich, wohingegen das Ewing-Sarkom im Becken und in den Diaphysen der langen Röhrenknochen sitzt. Das Ewing-Sarkom macht knapp 40% aller malignen Knochentumore aus. Es ist ein Rundzellsarkom mit in der Regel Weichteiltumoranteil und bereits bei Diagnose bestehen in ca. 25% der Fälle bereits eine Metastasierung. Sie sehen das typische Bild für ein Ewing-Sarkom im Bereich des rechten Os Ilium. Sie sehen, das rechte Os Ilium ist destruiert, unscharf abgrenzbar. Und im Kernspin sehen wir dann entsprechend den Weichteiltumoranteil vergesellschaftet mit dem Ewing-Sarkom. Zusammenfassend möchte ich abschließen. Und zwar, intrathorakale Tumore im Kindesalter sind selten. Häufig sind intrapulmonale Metastasen, insbesondere bedingt durch ein Osteosarkom oder ein Wilms-Tumor. Differentialdiagnostisch kommen konatale Fehlbildungen und Entzündungen in Frage. Zum Abdomen, die zwei wichtigsten Tumore sind das Neuroblastom und das Nephroblastom. Stichworte zum Neuroblastom, Grenzstrang, Nebennieren, Gefäßummauerung. Nephroblastom, Stichworte Nephroblastomatose, zystenverdrängendes Wachstum. Und zum Skelett, die zwei wichtigsten Tumore sind das Osteosarkom und Ewing-Sarkom. Die Prognose bei beiden Tumoren wird natürlich durch die Metastasierung beeinflusst. Noch ein Schlusswort. Wie gesagt, die Welt ist nicht immer nur schwarz und weiß und letztendlich ist die Biopsie, wir können diagnostisch rein durch die Bildgebung Wahrscheinlichkeiten sagen, aber letztendlich ist es die Biopsie, die auch molekular genetisch aufgearbeitet wird, das Werkzeug, das man heute benutzt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.